Einheit ist nicht nur himmlisch. Damit sind zwei Sachen angesprochen. Das eine, für alle, die die Bibel lesen und irgendwo eine Nähe haben zu Gott, ist ja klar, ja, Einheit ist im Himmel schon ganz einfach möglich. Die drei Personen, die eins sind, Gott der Vater, Gott der Sohn und der Heilige Geist, die können wirklich einfach eins sein im Himmel. Auf der anderen Seite ist Einheit eben nicht nur himmlisch, sie ist manchmal ganz schwierig zum Umsetzen. Wir haben vorhin ein absolut fantastisches Bild gesehen mit diesem Ruderboot. Vielleicht haben die, die gerne ins Kino gehen, schon mal den Jack Sparrow gesehen. Der Jack Sparrow ist ein Fluch der Karibik, der ganz gross, böse, gutmütige Pirat von Fluch der Karibik. Er hat eine Crew und ein Ziel. Die ganz vielen Filme, es hört ja nie auf mit den Fluch der Karibik-Filmen. Sein Lebensziel ist, ewig zu leben. Dafür hat er einen Kompass und dem geht er dauernd nach. Ganz häufig verliert er das Ziel aus den Augen, wie das auch viele Leitungspersonen in Gemeinden verlieren, Einheit wie aus den Augen. Er hat eine ganz grosse Arbeitshaltung, der beste und der böse Pirat sein. Leitungsleute haben auch eine grosse Arbeitshaltung, sie wollen Gemeinde einheitlich haben. Wir haben vorhin gesehen, mit dem Bild, Fußballmannschaft, Boot am Rudern. Der Jack Sparrow verliert ganz häufig seine Crew. Und ganz häufig sein Schiff auch. Und ganz häufig endet er ab, mit ganz alleine unterwegs zu sein. Der Erfolg, der ist beim Jack Sparrow, den wir noch Menge Filme machen müssen, bis man irgendeinen Erfolg sieht in seinem Leben. Bei der Gemeinde ist es anders. Da sehen wir Erfolg. Wir sehen Leute, die gerne Jesus nachfolgen. Wir sehen eine Einheit, das, was vorhin der Thomas sehr gut beschrieben hat, mit drei Gottesdiensten eins Gefäß zu sein. Wie endet die Einheit? Wir wollen einen kleinen Blick werfen, wie die Einheit endet, die Bestrebungen zur Einheit enden, mit einem Film aus Fluch der Karibik, ganz kurzer Ausschnitt. Immer wenn der Jack Sparrow nicht mehr weitergewusst hat und seine Piratenkumpane, dann haben sie den Kodex zu Rat gezogen. Also sie sind ihren Piratenkodex gefragt. Wir wollen das heute Morgen auch machen. Wir werden den Kodex von der Bibel anschauen. Und dort reinschauen, damit wir nicht enden, wie der Jack Sparrow, der ganz einsam auf seinem Bötli, der Leck geschlagen hat, untergehend alleine irgendwo enden, sondern als Mannschaft, als Gemeinde, als Gemeinschaft dürfen miteinander unterwegs sein. Ich werde lesen aus der Bibel, aus Epheser 4, die ersten 6 Verse. Dort steht Folgendes. Vergesst nicht, dass ich für den Herrn im Gefängnis bin. Als sein Gefangener bitte ich euch, lebt so, wie Gott es von denen erwartet, die er zu seinen Kindern berufen hat. Überhebt euch nicht über andere. Seid freundlich, geduldig, geht in Liebe aufeinander ein. Setzt alles daran, dass die Einheit, wie sie der Geist Gottes schenkt, bestehen bleibt durch den Frieden, der euch verbindet. Gott hat uns in seine Gemeinde berufen. Darum sind wir ein Leib. In uns wirkt ein Geist und uns erfüllt ein und dieselbe Hoffnung. Wir haben einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe und wir haben einen Gott. Er ist der Vater, der über uns allen steht, der durch uns alle und in uns allen wirkt. Ich möchte entlang von 4 Fragen gehen. Die habt ihr vorher eingeblendet, wo ihr seht, welche die nächsten Punkte sind. Kannst du mal auf die nächste Folie gehen. Es ist ganz einfach zu merken, die ein bisschen heißer bekommen im Verlauf der Predigt, dann wisst ihr, ich werde erst aufhören, wenn der 4. Punkt kommt. Wer ist mit allen gemeint? In diesem Text wird ganz häufig gesagt, dass alle mit eingeschlossen sind. Das kleine Wörtchen «eins sein» kommt 7-mal in diesem Text vor, in der griechischen Grundsprache, wo der Text geschrieben worden ist. Ja, was heisst das? Haben wir alle den gleichen Gott? Sind wir alle mit dem gleichen Gott unterwegs? Gibt es einen Gott in allen Religionen, wo wir einfach etwas anders sagen? Dieser Text hier sagt uns etwas anderes. Wenn wir die Bibel anschauen, geht die Bibel immer davon aus, dass der Mensch geschaffen worden ist. Dass er ein Geschöpf von Gott ist. Wenn man ein bisschen vor den Epheserbrief geht, in Apostelgeschichte 14, lesen wir dort, dass sie sich so von den toten Götzen abwenden und zum lebendigen Gott hinwenden, wo die Menschen erschaffen hat. Das ist mal das, was grundsätzlich gilt. Gott steht über allem. Er ist unser Schöpfer und er hat uns Macht und er liebt uns Menschen sehr. Wenn man das anschaut mit den anderen Göttern, der C.S. Lewis, einer, der Narnia geschrieben hat, ganz andere, viele wissenschaftliche Bücher auch noch geschrieben hat zur Erkenntnis, er sagt, dass die Bibel etwas beschreibt von einem Gott, der ein Schöpfer ist, den man zur Zeit der anderen Religionen, die zur Zeit der Bibel waren, gar nicht findet. Er beschreibt das folgendermaßen, wie das ist mit dem Gott, der ein Schöpfer ist, mit einer Theaterbühne. Die Welt sich so wie eine Theaterbühne. Und Gott hat als Regisseur den Mensch auf die Theaterbühne gesetzt und ihn dort gestalten und leben. Es gäbe Bezug zu ihm. Aber Gott hält sich wie ein Stück weit draussen als Regisseur und lässt den Menschen arbeiten. Wenn man die anderen Götter schaut, die zur Zeit der Bibel im Römischen Reich waren oder im Griechischen Reich, dann sind die meistens ein Teil der Bühne gewesen. Der Kriegsgott zum Beispiel war ein Teil der Bühne und hat selber mitgekämpft. Die griechischen Götter sind nicht irgendwo einfach oben im Himmel gewesen, sondern sie haben auf der Erde mitgekämpft. Sie sind einfach plötzlich da gewesen. Wenn man die Bibel liest, dann sieht man, dass Gott vor der Schöpfung war und hinter der Schöpfung steht. Also er ist ein Stück weit wie außerhalb der Schöpfung. Und das ist ganz wichtig zu sehen, dass er jemand ist, der die Menschen machen lässt, die Menschen gestalten lässt, der den Menschen Verantwortung übergibt. Und das macht es manchmal so wahnsinnig schwierig, weil er uns Menschen Verantwortung übergibt und sagt, jetzt gestalt mal, jetzt schau zu der Schöpfung, jetzt lebe verantwortlich mit den Leuten, die mit ihnen zu tun hast. Jetzt ist er aber nicht nur Regisseur einfach außerhalb, weil er weiss, dass wir in unserem Herzen eine Rebellion tragen. Dass wir in unserem Herzen eine Rebellion tragen, die sich wehrt dagegen, dass Gott Regisseur ist außerhalb der Bühne. Und darum hat er Jesus Christus gesendet, wo er mitten auf der Bühne, mitten unter uns Menschen davon leben. Und Gott sichtbar geworden ist unter uns Menschen. Und wie ist er sichtbar geworden? Ich finde das ganz gewaltig, wenn ich die Weihnachtsgeschichte lese. Wie das muss gewesen sein. Man muss sich das vorstellen. Die haben im Himmel völlige Einheit. Gott der Vater, Gott der Sohn und der Heilige Geist. Die haben himmlische Zustände. Und er schickt den Vater, seinen Sohn und er macht das auf die Erde. Und er landet auf einer Bühne mitten im Stall. Die Anbetung ist nicht bei ihm selber, sondern die wird den Hirten geben, draussen auf dem Feld. Und er landet in einem Stall und in den Krüpfen, weil sie kein Hotel mehr finden. Und das ist Jesus. Er landet mitten auf der Bühne, wo unten ist, dort, wo die Menschen sind. Und weil er weiss, dass wir rebellisch sind gegen den Regisseur. Dass uns die Sünde anstiftet. Dass wir Mühe haben mit dem verantwortungsvollen Umgang. Dass wir Missbrauch betreiben mit der Schöpfung. Missbrauch betreiben mit anderen Menschen. Und darum ist Jesus gekommen. Und er ist nicht nur ein kleines Kind geblieben, sondern er hat sich kreuzigen auf Golgatha und ist dort gestorben für unsere Schuld, für unsere Rebellion gegen den Regisseur. Und das ist das Angebot, das Gott macht. Einerseits, dass er uns geschaffen hat, und andererseits, dass er uns ein Geschenk macht von einem neuen Leben. Damit wir ihn können anbeten als Regisseur. Ohne die Sünde dazwischen zu haben. Ohne den Vorhang dazwischen zu haben, der uns gern trennt von dem Schöpfer. Und darum ist Jesus gekommen. Das ist die Einladung, die erste Einladung, die er hier in diesem Text macht, dass Jesus beschrieben wird als Retter, dass er gekommen ist für alle, ein Geschenk macht für alle und es bei uns ist, das Geschenk anzunehmen, verantwortungsvoll anzunehmen. Wer ist mit allen gemeint? Die Bibel sagt, das sind alle die gemeint, die Jesus Christus kennengelernt haben. Epheser 2, Vers 18 und 19 sagt das folgendermaßen. Kannst du das mal einblenden. Durch Christus dürfen jetzt alle, Juden wie Nichtjuden, vereint in einem Geist, zu Gott, dem Vater, kommen. So seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose. Ihr gehört jetzt alle zu Bürger, zum Volk Gottes, ja sogar zu seiner Familie. Andere Übersetzung sagt hier, wir sagen die Heiligen Gottes. Jetzt ist ja das manchmal ein bisschen schwierig mit den Heiligen Gottes, weil wir sind nicht gern so heilig, wie wir das gerne wetten. Vielleicht ihr hier in Baden-Wettingen schon, wir in Bern ein bisschen weniger. Es ist mal ein kleiner Bub gefragt worden. Ja, also der Pfarrer hat sie gefragt, wer sind eigentlich die Heiligen? Sie haben irgendeinen Konfirmandenunterricht gehabt in der Kirche Und dann fragt der Pfarrer, wer sind die Heiligen? Dann hat der kleine Bub die Hand aufgeschreckt und gesagt, das sind die Leute, die vorne in den Kirchenfenstern stehen. Die, die so schön rot und grün und so bemalt sind. Und der Pfarrer hat gesagt, ja, das stimmt. Heilig sind sie dann, wenn das Licht durch sie durchscheint. Und man hat die Farben ganz stark sieht. Wenn ich über Heilige rede, dann rede ich über eure Gemeinde und über Christen in eurer Gemeinde, über Mitglieder von eurer Gemeinde, wo das Licht Gottes durch sie scheint. Manchmal haben wir noch unsere Zerbrüche, was nicht ganz so einfach macht, uns als Heilige wahrzunehmen. Manchmal haben wir die Eigenart, neidisch zu sein. Manchmal haben wir die Eigenart, rebellisch zu sein. Manchmal haben wir die Eigenart, nicht so grossherzig zu sein, wie wir eigentlich wollen. Und dann scheint das Licht wie der Kirchenfenster ein bisschen gebrochen durch uns durch. Und darum sind wir manchmal, obwohl wir vom Stand her, wie der Epheser 2, Vers 18 und 19 sagt, Heilige, aber mit einem gewissen Bruch im Glas. Der erste Punkt. Wer ist mit allen gemeint? Es sind die gemeint, genau, es sind die gemeint, die, jetzt muss ich schnell mich konzentrieren, dass ich umstelle, ist schnell beim nächsten Punkt, darauf achte ich schon. Es sind die damit gemeint, was Licht Gottes durch scheint. Und Gott meint mit allen die, die Jesus Christus kennengelernt haben. Wir gehen zum nächsten Punkt. Nächste Folie. Wie bewahren und erstreben wir Einheit? Wie bewahren wir Einheit? Die Bibel macht deutlich, dass die Einheit in die Gemeinde hineingelegt wurde. Sie ist da. Johannes 17 sagt, dass Jesus eine Einheit war mit Gott, dem Vater. Und genau die gleiche Einheit schenkt er in die Gemeinde hinein. Es ist die genau gleiche Einheit. Wir können sie bewahren. Sie ist schon da. Es ist gar nicht möglich, diese Einheit zu leben, ohne dass wir sehen, dass Gott sie geschaffen hat. Es liegt nicht einfach bei uns, die Einheit zu schaffen, sondern es ist Gottes Sache, die Einheit zu geben, und er gibt sie in die Gemeinde. Wir haben vorhin die ganz guten Bilder gesehen mit der Fußballmannschaft, wo auch eine Einheit ist, wo es nicht nur an der Anstrengung liegt, sondern auch am Spiel, auch an der Anlage und auch an dem, was die Leute sind. Ich werde dann häufig gefragt, ja, wenn du sagst, die Einheit ist gegeben, warum haben wir dann so viel Streit? Oder warum gibt es dann so viele Kirchen? Ich möchte ein Bild zeigen von einer Dartscheibe. Kannst du das mal einblenden? Das ist für mich das beste Bild, was eine Einheit ist in einer christlichen Gemeinde. Die Personen hier auf diesem Bild, die laufen alle auf der Dartscheibe. Also sie sind unterwegs auf einer guten Grundlage. Als Gemeinde oder als Gemeinden haben wir die Grundlage der Bibel. Das ist mal unsere Grundlage, wo wir uns hinbewegen, wo wir unterwegs sind. Könnt ihr mir mal sagen, ob die alle in die gleiche Richtung unterwegs sind? Wer würde sagen, ja, die sind alle in die gleiche Richtung unterwegs? Und wer würde sagen, nein, die sind alle in eine unterschiedliche Richtung unterwegs? Es ist beides richtig. Sie sind alle unterwegs in die Mitte zum roten Punkt und sind alle in eine unterschiedliche Richtung unterwegs. Der eine geht nach Norden und der andere nach Süden. Sie kommen natürlich an der Mitte vorbei, das ist klar. Einheit entsteht dann, wenn wir uns auf die Mitte hinbewegen, wenn wir uns, um jetzt einen biblischen Ausdruck zu brauchen, wenn wir uns auf Jesus Christus hinbewegen, dann sind wir und haben wir Einheit. Warum gibt es dann so viele Denominationen? Ich möchte es gerne mit der FEG-Geschichte kurz beschreiben. Die FEG-Geschichte sieht so aus, dass vor 180 Jahren ein Anwalt, der war Mitglied der reformierten Kirche in Bern, hatte den Eindruck, das, was in der Bibel steht, das will ich leben, das will ich umsetzen. Und wollte das nachher in der evangelisch reformierten Kirche machen. Die fanden das nicht so lustig, weil er gegen die Pfarrer gesagt hat, ihr müsst das leben, was in der Bibel steht, sonst seid ihr nicht legitimiert, Pfarrer zu sein. Und sie empfanden das als Angriff und haben ihn aus der Kirche geschmissen, gleichzeitig auch aus dem Kanton Bern. Er wurde ausgewiesen, war nachher Migrant in Frankreich und in England und in Deutschland und durfte nach ein paar Jahren wieder zurück und hat dann die FEG gegründet und hat mit ein paar zusammen, hat sich zusammengetan mit ein paar Evangelisten im Kanton Bern, Schaffhausen, Thurgau und St. Gallen. Und dann sind sie in die gleiche Richtung. Eine neue Denomination war geboren. Das hat ganz häufig zu tun mit Kultur, häufig zu tun mit Geschichte, darum haben wir auch so viele. Wie entsteht Einheit unter verschiedenen Kirchen und wie entsteht Einheit in der Gemeinde? Auf der Grundlage der Bibel hin zur Mitte, hin zu Jesus, das ist der wichtigste Punkt. Alles andere ist nebensächlich. Das Zweite, wir sollen die Einheit erstreben, sagt uns der Epheserbrief. Wir sollen uns sehnen nach der Einheit. Wir sollen Sehnsucht haben, dass wir eins sind als Gemeinde. Ich möchte dazu gerne eine kleine Begebenheit von einer Trauung erzählen. Das Erstreben einer Einheit, das hat nämlich ganz häufig mit unserer Haltung zu tun. Ich durfte vor einigen Jahren ein junges Ehepaar trauen. Der Mann saß vorne in der Kirche und hat auf seine Braut gewartet. Und jetzt hat die Sigristin vergessen, die Glocke abzustellen. Oder ich habe ihr das Signal nicht richtig gegeben. Es war nicht so ganz klar, wie das jetzt läuft. Auf jeden Fall hat die nicht mehr aufgehört, die Glocke zu läuten. Und der Bräutigam saß da vorne. Ich saß so schräg gegenüber, habe immer sein Gesicht beobachtet. So die Sehnsucht im Gesicht. Jetzt kommt dann die Braut und sie kommt nicht. Und die Erwartungshaltung. Und dann endlich doch hat die Sigristin Erbarmen und hat die Glocken abgestellt. Und dann kam die Braut rein in den Gang nach vorne. Und dann hättet ihr diesen jungen Mann sehen sollen. Einfach, die Tränen sind ihm runtergelaufen. Der war berührt, war happy, einfach glücklich. In diesem Moment kam mir ein Bild aus der Bibel in den Sinn, was heißt, dass Jesus auf seine Braut, die Gemeinde, wartet. Und dann stelle ich mir das jeweils vor bei unseren wilden 93 Gemeinden, die manchmal bockig sind und manchmal nicht so einheitlich und manchmal krumme Wege gehen und so weiter. Und dann stelle ich mir Jesus vor, wie er auf diese Gemeinde wartet. Und dann sehe ich die Tränen Jesu, wie er wartet auf die Gemeinde. Und er stört sich nicht, dass wir manchmal Runzeln tragen, dass wir manchmal nicht so hübsch aussehen wie die Braut, die den Gang runterkam, dass wir manchmal unseren Zerbruch haben, dass wir manchmal unseren Bruch im Glas haben. Aber er freut sich einfach. Das ist die Haltung Jesu, beschrieben im Epheserbrief, dass er uns sieht als Braut, dass er uns sieht als Gemeinde, die er liebt. Und darum liebe ich die Gemeinde. Darum erstrebe ich die Einheit, weil ich das bei Jesus auch so sehe. Jetzt muss ich aber noch nach diesem schönen Bild noch ein paar Punkte sagen zum Fluch. Es gibt nämlich auch ganz viele, die Einheit zerstören. Es gibt böse Piraten. Ich habe Jack Sparrow ein bisschen beschönigt. Er ist ein ganz grässlicher Pirat. Und es gibt ganz viele Einheitskiller, die uns immer wieder die Einheit wegnehmen. Ich möchte vier davon aufzählen. Ich werde nicht mehr allzu viel zu diesen vier sagen. Der erste ist Rehabam. Rehabam war einer der Könige in Israel. Er war einer, der sich ausgezeichnet hat, dass er keine Vision gehabt hat für das Volk. Keine Vision. Und weil er keine Vision hat, hat sich damals Israel von Juda getrennt. Sprüche 29, Vers 18 sagt uns, wo keine Offenbarung ist, wo kein Ziel ist, wo keine Vision ist, da wird das Volk wild und wüst, aber wohl dem, der auf seine Weisung achtet. Die nächste Person, die so ein Einheitskiller im Alten Testament ist, ist Korach. Korach war einer der Anführer, der gegen Mose rebelliert hat. Korach hat sich ausgezeichnet dadurch, dass er neidisch war auf das, was Mose gemacht hat. Es erschüttert mich manchmal, wenn Leute neidisch sind auf Leiter. Wenn die wüssten, was das zu tun gibt, Leiter zu sein, da würde sich jeglicher Neid in Luft auflösen. Aber Korach war neidisch auf Mose. Und darum hat er rebelliert. Rebellion fängt damit an, dass man denkt, ich kann es besser. Ich habe es verdient, Leiter zu sein. Keiner hat es verdient, Leiter zu sein. Das ist etwas, was Gott schenkt. Das hat mit einer Berufung zu tun. Das ist überhaupt kein Verdienst dahinter. Das war die zweite Person. Also der erste, ohne Vision zu leiten, das führt häufig zu Uneinheit. Und das zweite bei Korach, Rebellion, Neid, führt häufig zu Uneinheit. Und das dritte, Absalom. Absalom ist dieser gewaltige Krieger im Alten Testament. hübsch zum Aussehen, lange Haare, der Inbegriff eines Boos im Alten Testament. Und der hat ein ungezügeltes Temperament und er hat manchmal auch recht. Amnon, einer seiner Brüder, missbraucht, vergewaltigt seine Schwester Tamar. Und niemand macht etwas. Da wirst du verrückt, oder? Und Absalom wird auch verrückt und bringt den Amnon um. Total falsch, darf man nicht. Selbstjustiz ist kein biblisches Konzept, total schräg, geht nicht. Macht er trotzdem. David, sein Vater, wird böse auf ihn und weist ihn aus dem Reich. Später vergibt er ihm, lässt ihn aber beziehungslos irgendwo im Exil für sich im Saft braten. Anders kann man das nicht beschreiben. Hier sehen wir bei dieser Geschichte bei Absalom zwei Sachen, die immer wieder zu Uneinheit führen. Das eine ist, dass man Sünde nicht mehr als Sünde anspricht. David als König lässt das einfach geschehen, dass eine junge Frau missbraucht und vergewaltigt wird und er spricht das nicht an. Das kann man nicht, das geht nicht. Sünde muss angesprochen werden. Darum sagt Paulus im Neuen Testament, ermahnt, ermutigt, tadelt euch. Sünde muss angesprochen werden. Wenn wir die tolerieren, führt das zu Uneinheit. Und das Zweite, Beziehungslosigkeit führt zu Uneinheit. Der David vergibt dem Absalom und versöhnt sich mit ihm und gleichzeitig sagt er, aber bleib mir möglichst fern. Leb dort irgendwo in der Peripherie, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Das ist kein versöhnter Umgang miteinander. Wenn man zwar sagt, man hat vergeben, man ist versöhnt, aber dann lebt man beziehungslos. Soviel ich weiß, ging es 2 Jahre, bis David wieder einen Schritt auf Absalom zugemacht hat. Und klar müssen wir auch über die Rebellion von Absalom reden. Das führt natürlich auch zu Uneinheit. Das sehen wir nachher im Verlauf der Geschichte. Die vierte Person, die so ein Inbegriff ist von Uneinheit, ist Isabel. Isabel war die Frau von König Ahab im Alten Testament. Und Isabel hat etwas ganz grässlich gemacht. Sie hat die geistlichen Leute getrennt vom König. Sie hat den Prophet Elia getrennt vom König. Dementsprechend hatte der König keinen geistlichen Beistand mehr, keinen weisen Ratgeber mehr. Und das ist eine große Herausforderung für Gemeindeleitungen, für Leitungspersonen, dass sie geistliche Leute immer wieder in ihre Nähe nehmen. Immer wieder auch Austausch haben mit geistlichen Leuten. Sei es im Gebet, sei es durch Eindrücke, sei es durch Unterstützung oder was auch immer. Isabel hat diese zwei Sachen voneinander getrennt. Geistliches Leben von Leitungspersonen. Die zwei Sachen gehören zusammen. Das sind 4 so Spaltpilze im Alten Testament, die gegen Einheit beitragen. Und jetzt komme ich zum 4. Punkt. Was tragen wir nun bei zur Einheit? Da gäbe es 100 Punkte. Ich habe nur einfach die 4 rausgenommen, die hier in diesem Text erwähnt werden. Der erste Punkt, überhebt euch nicht über andere, seid freundlich und geduldig, geht in Liebe aufeinander ein. Überhebt euch nicht über andere. Oder eine andere Übersetzung sagt, gebt andere nicht so schnell auf. Wir können manchmal so grässlich überheblich sein bei anderen. Also ich auch. Das ist manchmal schrecklich, wie überheblich wir sind. Es reicht noch für ein Beispiel. Ich möchte euch gerne ein Beispiel erzählen. Ich war kürzlich in einer Gemeinde auf Besuch und da hat Karl gepredigt. Karl ist weit über 70, ich denke eher über 80 Jahre alt. Er hat nichts mehr gesehen, nichts mehr. Er hat eine Lupe genommen auf die Kanzel, damit er seine Notizen gesehen hat. Und ich habe gedacht, mit 80 Jahren solltest du einfach nicht mehr predigen. Und nachher kommt er auf die Kanzel und hält eine Predigt. Das ging sowas mitten durchs Herz. Und ich musste Buße tun, sowas von Buße tun über meine Überheblichkeit. Wir sind manchmal ungeheuer eingebildet auf das, was wir sind und auf das, was wir können. Überhebt euch nicht über andere. So tragen wir bei zur Einheit. Das Zweite, seid freundlich. Das muss ich euch nicht sagen. Ich hatte kürzlich einen Freund, der bei euch auf Besuch war. in der Gemeinde. Das erste Mal mit seiner Frau zusammen. Das ist so ein professioneller Kirchengänger, häufig in Kirchen, häufig in sehr unterschiedlichen Kirchen. Das fing damit an, dass er auf dem Parkplatz freundlich eingewiesen, ich glaube sogar seine Frau ist gefahren. Sie wurden freundlich eingewiesen. Sie wurden freundlich eingewiesen auf dem Parkplatz. Ich wollte einfach eigentlich etwas anderes sagen. Sie wurden freundlich auf dem Parkplatz eingewiesen und dann freundlich willkommen geheißen, wurden begleitet bis zur Türe, wurden begleitet bis hier nach oben. Und er hat mir das eine Woche oder zwei später erzählt. Er war einfach hin und weg. Seid freundlich. Das dritte, seid geduldig. Ich habe lange gesucht in der Bibel, ob es eine Ausnahme gibt. Es gibt keine Ausnahme. Seid geduldig. Das ist einfach so. Gibt nirgends die Aufforderung, jetzt darfst du ungeduldig sein. Und das vierte, dient einander in selbstloser Liebe. Mir ist dazu ein Vers wichtig geworden und damit möchte ich nachher auch abschließen. Denn Gott ist nicht ungerecht. Er vergisst nicht, was ihr getan habt und wie ihr aus Liebe zu einem anderen Christen geholfen habt und immer noch helft. Einheit ist nicht nur himmlisch. Einheit ist nicht nur vorgesehen für den Himmel, sondern hier schon. Wir können die Einheit bewahren und sie erstreben. Beides wird in der Bibel beschrieben. Bewahren, was der Heilige Geist angelegt hat, zu ehren, zu wertschätzen und auch zu erstreben. Und dazu die vier Stichworte. Gebt andere nicht so schnell auf. Seid freundlich, seid geduldig, dient einander in selbstloser Liebe.